Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Isabel Gard, kurz Isa genannt, ist Geschäftsführerin bei OMR und Initiatorin der 50/50 Stage. Im Podcast sprechen wir natürlich über das OMR Festival, das wohl größte Online-Marketing- und Digital-Festival Europas, das am 6. und 7. Mai wieder in Hamburg stattfindet. Außerdem reden wir über Gleichberechtigung und ihre Erfahrung als Frau in der Tech-Branche. Hallo Isa, ich sag Isa, oder
ja,
wie möchtest
gerne.
Du immer genannt werden?
Ja, ich habe Isa.
Es.
Ja.
Gut, schön, dass ich hier sein darf, schön, dass ich dich etwas fragen darf. Normalerweise habe ich immer Philipp hier und ich dachte, es wird Zeit, dass sich auch die Frauen zeigen in dieser tollen Firma.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht, warum ich nicht schon viel früher drauf gekommen bin, denn du bist ja auch ein Teil der Geschäftsführung von OMR.
Ja, genau.
Und ich finde, ich hätte dich schon viel früher interviewen sollen.
Ja, auf jeden Fall, aber besser spät als nie.
Da kommen wir gleich zu dem Punkt. Du hast nämlich die 50/50-Bühne gegründet auf der OMR. Die kennen ja viele und die Frauen und auch ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit gebracht.
Ja.
Und ich weiß nicht, das wievielte Jahr ist das jetzt?
Also 50/50 gegründet haben wir 2018 tatsächlich. Das hat ein bisschen kleiner angefangen als die Bühnen. Da haben wir 2019 auch das erste Mal in einem Masterclass-Raum, der hatte so eine Kapazität von 200 Personen, mal ausprobiert, ob dieses Konzept überhaupt funktioniert, ob die OMR-Zielgruppe das annimmt, weil wir auch nicht 100% wussten, ob das Thema jetzt ein Thema ist, das unsere Zielgruppe interessiert. Tatsächlich und glücklicherweise hat es die Zielgruppe sehr interessiert und dieser Raum war proppenvoll. Und dann haben wir gesagt, machen wir das Jahr danach noch größer. Das war dann 2020 und da wissen wir alle, was passiert ist. Und dann mussten wir das Festival ja absagen und haben gesagt, okay, dieses Thema 50/50, Gleichberechtigung, Gleichstellung in der Arbeitswelt für Frauen ist einfach so wichtig. Das soll nicht nur 2 Tage im Jahr während des Festivals stattfinden, sondern 365 Tage im Jahr. Und deswegen haben wir diese Initiative ein bisschen ausgeweitet, haben einen Podcast gestartet, haben Newsletter gestartet und Content-Formate. Und seit 2022 hatten wir unsere eigene Bühne bis letztes Jahr. Und dieses Jahr sagen wir tatsächlich, es gibt keine eigene Bühne mehr, sondern wir integrieren die 50/50-Slots auf den großen Bühnen, weil das Thema einfach so wichtig ist, dass es integraler Bestandteil des Festivals sein sollte, was die Bühne natürlich auch war, aber alle, die zur Bühne gehen wollten, mussten sich natürlich aktiv auf den Weg machen. Wir haben weniger Leute erreicht als auf den großen Bühnen und deswegen hoffe ich, dass wir dieses Jahr noch viel, viel, viel mehr Leute damit erreichen.
Du sagst es, dieses Jahr, es ist nicht mehr lang hin. Es ist, glaube ich, knapp nur noch einen Monat.
Genau.
Deswegen danke, dass du noch die Zeit gefunden hast. Ich kann mir vorstellen, dass gerade alles drunter und drüber läuft. Oder findest du, es geht geregelt?
Es geht geregelt tatsächlich. Wir werden ja auch sehr viel routinierter und machen das jetzt in dem Setup mehr oder weniger das 4. Jahr. Und tatsächlich, die Teams sind auch größer geworden und deswegen wird alles sehr viel routinierter. Die Leute machen das alle jetzt schon das 2., 3., 4. Jahr. Und deswegen sind wir, soweit ich das so überblicken kann, alle noch relativ entspannt.
Was gibt es denn dieses Jahr auf der 50/50-Bühne? Dürfen wir das schon sagen?
Also die 50/50-Slots werden ja auf den unterschiedlichen Bühnen stattfinden und zum Beispiel eine Speakerin ist Magdalena Roge, die ist Managerin bei Microsoft und die wird zum Thema Imposter Syndrome sprechen, das vermeintlich ja oft Frauen betrifft. Ich gehe aber davon aus, dass sich auch sehr viel mehr Männer noch davon betroffen fühlen, es aber nicht so laut äußern. Das ist zum Beispiel ein Thema. Dann haben wir Toya Diebel, die Gründerin von Buzz, die zum Thema inklusives Marketing spricht, was da jede Firma machen sollte, wie sie das aufgebaut hat und wie sie auch mit oder durch Anecken ihre Firma groß gemacht hat. Und dann werden wir noch Panel haben zum Thema Fake News und Unabhängigkeit der Medien, gerade natürlich ein großes Thema in den USA und auch ein Thema, mit dem wir uns in Deutschland beschäftigen müssen. Dann wird es auch ein Panel zum Thema Mental Health geben. Es wird wieder unseren GründerInnen-Pitch geben auf der Stage, den wir zusammen mit Lexware machen, wo die Top 3 Gründerinnen dann pitchen dürfen. Und ja, ich glaube, eins habe ich noch vergessen. Ah ja, Hass im Netz ist noch ein Panel. Also auch ein wichtiges Thema, über das wir gerne sprechen wollen.
Dazu habe ich tatsächlich mal Sausan Chipley interviewt, auch im Podcast, und habe da viel darüber gelernt und auch, dass man laut bleiben muss, aber es gar nicht so leicht ist immer.
Ja, ja.
Kriegst du denn immer noch also wirst du noch wahrgenommen oder hast du das schon mal erlebt, dass jemand irgendwie was Blödes bei dir kommentiert hat?
Ja, also ich glaube, durch das Thema 50-50 und das wird viel über Diversity sprechen, viel über Gleichstellung und das sind ja auch die Themen, die ich hauptsächlich auf LinkedIn bespreche, gibt es natürlich immer mal den tatsächlich einen oder anderen, der da drunter schreibt. Ich weiß auch noch, als wir unseren Podcast gelauncht haben, hat einer geschrieben, wir sollen in Klärgruben tauchen gehen. Und also solche Sachen, inzwischen ist mir das aber einfach egal und ich sehe drüber hinweg. Ich reagiere auch nicht drauf, weil der Diskurs mit diesen Leuten meistens einfach nicht möglich ist. Und es ist fein, aber ich glaube, bei mir ist das ein Bruchteil von dem, was andere Menschen aushalten müssen, die online sichtbar sind.
Du hast ja eben schon gesagt, auf LinkedIn machst du dann, schreibst du etwas, dann gibt es Kommentare. Ich finde dein LinkedIn-Profil sehr interessant, weil du hast so unterschiedliche Themen darauf. Und ich frage mich, wie kommst du dahin? Also ich tue mir manchmal schwer, ich habe manchmal keine Idee und denke dann, warum soll ich halt bei heute irgendwas sagen, weil ich habe nichts zu sagen.
Ja, tatsächlich sage ich auch nichts, wenn ich nichts zu sagen habe oder mir kein Thema einfällt. Ich mache es nie eigentlich so, dass ich mir hinsetze und überlege, okay, was poste ich denn mal heute auf LinkedIn? Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich viel lese, viel Podcasts höre und mir dann nebenbei immer so Themen aufschreibe, die ich interessant finde. Und zum Beispiel habe ich jetzt gerade, ich höre gerade viele Hörbücher, weil Lesen mit kleinem Kind nicht so oft möglich ist, das Buch gelesen, Söhne großziehen als Feministin. Und die Autorin hat da so viele tolle, spannende Themenbereiche erläutert, dass ich tatsächlich am Ende dieses Buches 7 Themen hatte, über die ich LinkedIn-Posts geschrieben habe. Und so entsteht das eigentlich. Und dann nehme ich mir meistens mal so 2-3 Stunden Zeit, meistens tatsächlich am Wochenende, und schreibe dann einfach ein paar runter und plane die ein. Dass es gar nicht so ist, dass ich mich hinsetze und überlegen muss, über was schreibe ich denn eigentlich. Und dann gibt es dann natürlich auch noch die OMR-Themen, die 50-50-Themen, die auch sowieso auf LinkedIn stattfinden sollen.
Und ich habe mich gerade gefragt, du hast ja auch Informatik studiert, habe ich erfahren. Ja. Da war es wahrscheinlich auch nicht leicht als Frau. Ich weiß nicht, wann du es gemacht hast, aber es liegt ja schon vielleicht 2 Jahre zurück, wollte ich jetzt mal sagen.
Nein. Ja, genau, 15 eher.
Nein, war doch gestern erst. Also deswegen hast du das wahrscheinlich auch mitgekriegt und glaubst du, es hat sich jetzt über die Zeit, über die Jahre verändert schon, dadurch, dass du Impulse gesetzt hast mit oder dass ihr überhaupt mit dem OMR-Festival Impulse gesetzt habt?
Also ich muss sagen, als ich Informatik studiert habe, war das Thema überhaupt noch gar nicht in meinem Wahrnehmungsbereich. Da habe ich das alles als gegeben so hingenommen. Ne? Ich war eine von wenigen Frauen in diesem Studium. Ich habe ja ein duales Studium bei Hewlett-Packard gemacht und war auch oft eine der wenigen Frauen, die überhaupt in diesem Unternehmen dann auf Projektteams war und so weiter. Und jetzt so im Nachhinein gibt's immer wieder Momente, über die ich nachdenke, wo ich merke, ey, das war absolut nicht okay. Aber mit Anfang 20, was sagt man da eigentlich gar nichts? Ne? Man hat's einfach so hingenommen. Und jetzt würde ich da natürlich anders reagieren. Und ich glaube, diese Sprüche, die man sich da anhören durfte, die wird hoffentlich niemand mehr sagen. Und wenn, dann wird darauf hingewiesen. Und ich hoffe natürlich, dass wir als 50-50, aber auch diese ganzen anderen Initiativen, die es gibt und die inzwischen entstanden sind, Einfluss darauf haben, wie Leute sprechen, alleine wie sie über Themen nachdenken. Zum Beispiel, wir merken das ganz doll, 50-50 ist ja eigentlich eine Initiative nach extern. Wir merken es aber ganz doll auch intern bei OMR, dass zum Beispiel die Leute, die Personen einstellen, einfach nochmal 3-mal drüber nachdenken, passt das, habe ich irgendwie einen Bias, stelle ich die Person jetzt nur ein, weil die mir ähnlich ist, dann gibt es auch hier immer mal 1-2 Männer, die zu mir kommen und sagen, ist es denn okay, dass ich jetzt wieder einen Mann einstelle? Und alleine, dass darüber nachgedacht wird, ist für mich so wichtig und auch einfach so ein Zeichen, dass die Initiative etwas bringt. Und ich hoffe natürlich, dass sie noch viel mehr Leute beeinflusst, aber das kann man immer sehr schwer messen.
Du möchtest dein Gegenüber besser kennenlernen? Wie wäre es mit dem Kartenspiel von Swiping Love? Egal, ob du in einer festen Partnerschaft bist oder einen neuen Partner kennenlernst, mit dem Swiping Love Kartenspiel stellst du die richtigen Fragen. Das Schöne, mit Elbblick erhältst du 20% Rabatt auf das Swiping Love Kartenspiel. Den Link zum Shop findest du in unseren Shownotes. Wir wünschen viel Spaß beim Dating auf Augenhöhe. Ich frage mich dann noch, Wann war bei dir der Punkt, als du gesagt hast, ich gehe in diesen Bereich, ich gehe in die Informatik, weil ich habe Dr. Julia Freudenberg kennengelernt, die ja von der Hacker School ist und sie versucht ja auch immer den Kindern oder überhaupt Jugendlichen und vor allem Mädchen auch beizubringen, hey, das ist gar nicht so schwer mit dem Programmieren und das ist alles ganz schön. Und wann war bei dir der Punkt gekommen? Hast du da schon früh Kontakt gehabt oder du hast eben gerade gesagt, du liest ein Buch, wie erziehe ich einen Sohn als Feministin? Wurdest du auch auf eine Art erzogen, dass es hieß, hey, es ist egal, dass du ein Mädchen bist, du kannst es ruhig schaffen, weil du hast keine Grenzen?
Ja, tatsächlich, also Erziehung weiß ich nicht so. Ich wurde sehr frei erzogen, durfte immer alles entscheiden, was ich machen möchte. Ne? Meine Eltern haben da jetzt wenig Einfluss genommen, aber haben auch beide selbst nicht studiert. Deswegen war das jetzt, glaube ich, nicht der Faktor. Ich glaube, ein Faktor, und das habe ich auch erst im Nachhinein bemerkt, war, dass ich auf einer Mädchenschule war und dass man diese Konkurrenz zwischen Jungs und Mädchen sind schlecht in Mathe und so weiter, dort einfach nicht hatte. Ich hatte Mathe und Physik LK und das war total normal, weil ein paar Mädchen mussten das dort ja nehmen, so. Und es hat mir immer Spaß gebracht. Und in dem Zuge hatte ich auch so Informatik, Wahlpflichtunterricht oder was auch immer das war. Und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Und ich habe mich da dann auch so in meiner Freizeit mit beschäftigt. Deswegen hatte ich diesen Bias. Mädchen sind schlecht in Mathe. Mädchen können keine Informatik. Das war damals ja auch noch nicht so viel Thema, wie es heute ist, ne, mit Informatik. Hatte ich gar nicht. Und habe mich einfach auf diesen Studiengang beworben. Und es hat geklappt. Und es hat mir von Anfang an einfach super viel Spaß gebracht. Genau, und so ist das gekommen.
Und manchmal hat man ja so eine gewisse Vorstellung, man hat einen Lebensweg, man sagt, ich will das machen und dann will ich das machen und dann will ich das machen. Kann ich dir sagen, hat bei mir auch nicht geklappt. Aber bei dir ist es irgendwie aber doch stringent.
Eigentlich gar nicht.
Nee, also empfindest du das? Also ich empfinde das so, aber du sagst, es ist nicht so.
Nee, tatsächlich nicht. Genau, ich wollte eigentlich... Am Anfang dachte ich, ich bin voll der Konzernmensch. Mir hat das so viel Spaß gebracht, in einem Konzern zu arbeiten. Und dann aber nach so 3 Jahren dachte ich so, okay, die Mühlen mahlen hier echt langsam. Ich muss noch mal gucken, was ich im Master mache. Und vor dem Bachelor hatte ich mich schon zwischen Medienmanagement und Informatik entschieden. Und dann dachte ich, hey, das interessiert mich immer noch so. Ich mache meinen Master in Medienmanagement und bin dann hier in die Hamburg Media School gegangen. Und dort habe ich dann auch Philipp kennengelernt und habe als Werkstudentin bei Metrigo angefangen. Das war die Firma, die vor OMR gegründet wurde. Und das ist am Ende so eine EdTech-Firma gewesen, wo ich dann auch Werbung eingebucht habe und so weiter. Und da habe ich erst so ein bisschen diese Startup-Luft geschnuppert und gemerkt, was das bedeutet, weil ich auch früher gesagt habe, gründen oder in kleine Unternehmen gehen, kommt für mich gar nicht in Frage. Das ist überhaupt nicht meins. Und so kam dann eins zum anderen. Und deswegen war das gar nicht so der Lebensweg, den ich mir ausgemalt hatte, so als man noch mit 18, 19 dann in der Schule über seine Karriere nachdenkt. Und ich habe auch, oder mir war auch am Anfang gar nicht bewusst, wie gut Informatik und Medienmanagement zusammenpassen. Das waren eher einfach so 2 Interessen und am Ende hat sich ergeben, das passt eigentlich doch ganz gut zusammen. Und ich habe sehr gutes Basiswissen aus der Informatik, die auch fürs Online-Marketing und so weiter passen. Deswegen, hätte ich wahrscheinlich am Anfang meine Karriere so nicht ausgemalt und alles kam alles sehr zufällig.
Und wolltest du wirklich schon als Kind dorthin oder also... Als du auf die Mädchenschule gegangen bist, man hat ja dann immer so Träume, ich wollte Floristin werden. Aber dann habe ich später festgestellt, das ist ein schwieriges Geschäft, weil die Blumen ja immer so schnell verderben. Und da muss man ja wirklich schon, ich weiß nicht, da muss man ein besseres Konzept haben, als nur ein paar Sträuße binden. Hast du nicht irgendwie so einen Traum gehabt und denkst du da manchmal drüber nach und denkst so, jetzt sitze ich hier und wir haben ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile über 400 Mitarbeitende und ihr habt mit 20 angefangen. Denkt man da manchmal drüber nach und denkt so, huch?
Ja, auf jeden Fall. Mein Traum war es immer mal zur NASA zu gehen. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Ich glaube einfach, weil das natürlich auch so ein Bereich ist, wo wenig Frauen sind, ne? Wo man das Gefühl hatte, da muss man mal vorpreschen. Ist so gar nicht aufgegangen, aber ich habe es dann auch so null verfolgt. Und natürlich, ja, ich weiß zum Beispiel noch, als ich dann wieder bei OMR angefangen habe, hat mein Vater gesagt, willst du wirklich dahin? Da sind nur 17 Leute, waren wir damals, als ich wieder zurückgekommen bin. Ich war davor ja Werkstudentin, war dann nochmal 2 Jahre weg. Und dann irgendwann rief Philipp an und sagte so, hier Isa, wir wollen jetzt wirklich so Marketing und Tech aufbauen. Hast du da Lust drauf? Und da meinte mein Vater, willst du das wirklich? Das ist an sich ja total unsicher. Und Ich habe aber als Werkstudentin schon so gerne einfach für dieses Team gearbeitet und es war so ein schönes Gefühl und so, ja, einfach so eine schöne Arbeit, dass ich gesagt habe, ich probiere es aus, was soll ich verlieren? Von daher denke ich gar nicht so an das zurück, was ich wollte, sondern bin einfach dankbar für das, was ich hier habe.
Und deine Eltern haben ja wahrscheinlich den Sicherheitsaspekt gesehen und haben gedacht, oh mein Gott, sie geht in ein, keine Ahnung, was sie da macht, aber ja, es sind nur 17 Leute. Haben die damit überhaupt was zu tun? Also ich merke, dass meine Mutter ist 91 jetzt. Wenn ich ihr erzähle, ach ja, und dann habe ich auf Social Media und dann habe ich auf Instagram und dann guckt sie mich immer an und sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Oder ich habe gesagt, ich nehme einen Podcast auf. Sie sagt, warum? Was ist das? Also das ist halt so schwierig. Und dann denke ich immer, wie soll ich ihr erklären, was ich eigentlich den Tag über mache?
Ja, das ist tatsächlich teilweise ein bisschen schwieriger. Es hat aber Klick gemacht, als sie das erste Mal zum Festival gekommen sind und das tatsächlich dann auch gesehen haben und auch ein Gefühl dafür bekommen haben, wie groß das wirklich ist, ne, was wir da alles so machen. Ich weiß noch, meine Mutter, ich habe die dann über den Aufbau geführt, hat dann auch gesagt, woher wisst ihr denn, wo welches Kabel hin muss? Und das waren so die Momente, wo sie wirklich verstanden haben, glaube ich, was wir da machen. Natürlich nicht in Gänze, aber generell auf jeden Fall. Und ich versuche sie auch da immer wieder ranzuführen. Mein Vater hat auch Instagram und guckt sich da immer so ein paar Sachen an.
Das ist schon ganz schön viel.
Ja, und meine Mutter ist großer Pinterest-Fan, also sie versuchen es.
Also ich muss sagen, meine Mutter gibt immer noch Klavierunterricht, jungen Schülerinnen aus dem Dorf, weil sie so günstig Klavierstunden anbietet. Auf jeden Fall hat sie neulich mir erzählt, sie hätte sich mit einem Klavierschüler ganz viele TikToks zum Thema Klavierspielen angeguckt und das fand sie faszinierend. Und jetzt hat sie gedacht, wie kriegt man denn jetzt TikTok auf sein Handy? Also sie hat auch ein Smartphone, was sie immer liegen lässt, aber sie hat dann gesagt, sie möchte sich das auch mal angucken. Und ich sehe dann schon meine 91-jährige Mutter, wie sie auf TikTok irgendwie hängen bleibt und so richtig süchtig wird nach Klaviervideos. Naja, aber das passiert deinen Eltern hoffentlich nicht.
Nee, ich hoffe es auch nicht. Wer weiß.
Dein Vater ein neuer Influencer wird, dann lädst du ihn auf die Bühne ein.
Ja.
ihr habt auch angefangen, gemeinnützigen Unternehmen eine Plattform zu bieten, einen Raum zu bieten. Ich glaube, das war letztes Jahr.
Genau, OMR for Impact, ja.
Genau, gibt es das dieses Jahr wieder?
Genau, es wird das in einer ein bisschen abgewandelten Form geben. Letztes Jahr gab es Stände für die Unternehmen. Dieses Jahr gibt es 3 Tickets für die ausgewählten Unternehmen und eine exklusive Networking Area und so weiter. Also da gibt es Formate und 2 dieser Unternehmen dürfen auch auf der Conference Stage einmal auch pitchen, in Anführungszeichen, damit mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen nochmal gelenkt wird, weil wir halt auch sagen, das sind Unternehmen, die können sich in den meisten Fällen die Tickets nicht leisten, die Messestände und so weiter oder auch einen Platz auf der, also nicht, dass der Platz auf der Conference Stage kaufbar wäre, aber sie haben meistens keinen Zugang dazu und den wollen wir ermöglichen. Deswegen haben wir gesagt, das Thema ist so wichtig, das wollen wir auf jeden Fall weiterführen.
Das heißt also, kann man sich dafür bewerben? Wie ist der Prozess?
Man konnte tatsächlich. Es ist leider schon vorbei. Schade. Und die Top 20 sind es, glaube ich, wurden auch schon informiert. Ja.
Verrückt, ich hätte mich auch bewerben sollen. Naja, gut. Kein Problem. Ja, ich hab ja eine gemeinnützige Firma auch noch für Alleinstehende und Alleinerziehende. Und ich habe ein Lager und das ist im Zentrum für Soziallogistik. Und viele kennen das gar nicht. Dieses Zentrum für Soziallogistik bewegt so unfassbar viel. Und diese Menschen haben einfach gar keine Zeit, solche Dinge zu machen, weil sie damit beschäftigt sind, anderen zu helfen, was
klar,
ja toll ist.
Ja.
Und ich denke dann immer, man müsste sie auch viel mehr in die Sichtbarkeit bringen, weil ich, als ich das Lager da gemietet habe, um meine Sachen da zu verstauen, habe ich gedacht, die machen alle sowas Großartiges und die, also natürlich Gubanio ist auch da oder Hanseatic Help, das sind natürlich die ganz Großen, aber da sind auch so viele Kleine, die viel bewegen und dann denke ich immer, schade, dass sie nicht in die Sichtbarkeit kommen. Ich hoffe, sie haben sich beworben und sind unter den Top 20, also das weiß man da wahrscheinlich noch nicht oder kann man sie irgendwo sehen oder?
Boah, da fragst du mich gerade was. Sag ich dir auf jeden Fall nochmal,
Hey, wer sich dafür interessiert, sollte sowieso auf die Webseite gehen. Und wer sich für das Programm interessiert, sowieso. Aber viele haben wahrscheinlich schon ein Ticket. Also es ist ja, tatsächlich ist ja so ein Hype entstanden auch. Hast du damit gerechnet?
Insgesamt für OMR, meinst du?
Ja, für das Festival. Also ich erinnere mich sehr wohl, als man noch ganz entspannt über die Gänge laufen konnte. Und also ich war, glaube ich, sogar beim ersten dabei und das war auch gar nicht hier, also in den Messehallen, sondern es war ganz woanders.
Ja, genau, wir sind ja gestartet in der großen Freiheit, dann ging es rüber zum König der Löwen und dann war unsere erste Messe im St. Pauli-Stadion, die war eher noch so sehr, so kleine Systemstände und das würde man jetzt nicht mehr als Messe bezeichnen, aber irgendwo muss man ja starten und dann wurde es 2016 das erste Mal in den Messehallen gemacht und ja, es wurde immer größer. Jetzt sind wir tatsächlich an die Kapazitätsgrenze der Messe auch haben die erreicht und ja, rechnet man mit dem Hype? Eigentlich nicht, ne? Man weiß es. Also, man würde ja niemals ein Geschäftsmodell darauf basieren, dass man sagt, das wird zum Hype und deswegen können wir es immer größer machen. Und wir haben, glaube ich, einfach eine sehr tolle Community, die sich auf das Festival freut. Viele, die auch mit dem Festival gewachsen sind und jedes Jahr kommen. Und sind da sehr dankbar aus dem oder für das, was da entstanden ist am Ende, ja.
Es gibt aber auch immer Kritik. Und ich weiß gar nicht, wie du damit umgehst. Also ich bin da manchmal ein bisschen komisch, wenn jemand mein Magazin nimmt und durchliest und danach in den Papierkorb wirft, dann trifft es mich irgendwie.
Ja.
Und es ist mir tatsächlich schon passiert. Ich möchte den Namen nicht nennen, weil es ist eine doch bekannte Persönlichkeit hier in Hamburg. Auf jeden Fall, ab davon hat es mich natürlich getroffen, weil ich habe dann gedacht, hättest du nicht warten können, bis ich wenigstens nicht mehr in Sichtweite bin.
Ja.
Aber wie ist es für dich, wenn, also es gibt ja auch, ich wohne hier tatsächlich in der Nähe und ich weiß, dass viele Anwohner richtig genervt sind und es gibt auch Menschen, die sich natürlich darüber lustig machen und sagen, na, jetzt sind sie wieder da und also berührt dich das noch, weil du hast auch gesagt, LinkedIn-Kommentare berühren dich nicht mehr, lässt sich das auch kalt oder?
Ja, also nein, lässt es mich nicht kalt. Ich habe aber inzwischen einen Umgang damit gefunden, auf jeden Fall. Ich lese mir nicht mehr alles durch, das habe ich am Anfang gemacht und das ist einfach nicht gut, auch nicht für so Mental Health Aspekte und die LinkedIn-Kommentare unter meinem Post von irgendwelchen Leuten, die gegen Diversity sind, die lassen mich kalt. Aber wenn jemand das Festival kritisiert und das, wo wir so viel Herzblut reingesteckt haben und dann teilweise auch nicht alles sieht, was dahinter steckt, natürlich, dann lässt es mich nicht kalt. Und wir wissen, wir können nicht alles perfekt machen, das kann niemand. Dementsprechend wird es immer Punkte geben, wo es Kritik gibt und das ist auch vollkommen fein. Ich bin super offen für konstruktive Kritik, aber wir wissen alle, was auf Social Media passiert. Da passiert auch ganz viel nicht konstruktive Kritik. Und deswegen habe ich seit vorletztem Jahr gesagt, ich lese mir das nach dem Festival nicht mehr persönlich durch. Wir haben Leute, die das kuratieren. Wir gucken uns danach ganz viel Feedback an und gucken, was wir verbessern können. Aber man wird einfach unglücklich, wenn man sich da mehrere Kommentare durchliest, die unter der Gürtellinie teilweise auch sind.
Ich hoffe aber, dass nach dem Festival das Gute überwiegt.
Und das überwiegt ja immer. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, ein negativer Kommentar folgt auf irgendwie 100.000 positive und den habe ich im Kopf. Und so funktioniert der Mensch ja irgendwie scheinbar, ne?
Ja, das ist leider so. Also ich habe tatsächlich mal, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe mal für eine Doku im ZDF vor der Kamera gestanden und dachte, es guckt keiner, weil alle sagen immer, sie haben kein Fernsehen. Und ich dachte auch 22:15 guckt keiner, 37 Grad guckt keiner, kannte ich nämlich vorher nicht. Und dann haben es doch sehr viele Menschen gesehen und dann haben die irgendwelche Videos gemacht und dann ins Netz gestellt und dann die Kommentare darunter. Und dann habe ich wirklich einen auch nur gelesen und der war wirklich unterirdisch und das habe ich dann auch, dann habe ich zu Hause gesessen und darüber so ewig nachgedacht. Ja. Und dann denke ich so, warum kann ich das nicht loslassen, weil alle anderen haben gesagt, es war okay, aber ich verstehe das und deswegen diese Balance zu finden dann zwischen, es ist nur ein Kommentar im Gegensatz zu 100 ja. Guten, ist dann wahrscheinlich die Schwierigkeit.
Ja, total und vor allem wahrscheinlich auch wir Frauen sind sehr harmoniebedürftig und das ist sowas, was ich auch einfach nicht ablegen kann. Ich will es gerne oder will, dass alle eine gute Zeit dort haben und dann bin ich natürlich umso trauriger, wenn es Personen gibt, die das nicht hatten.
Und da kommen wir gleich auf den Punkt. Du bist nominiert, apropos Frauen, Most Influential Woman. Ich habe es vorher noch nie gehört, aber schön, dass ich es auf deinem LinkedIn-Profil gelesen habe. Wie kam es dazu und warum haben die dich nominiert? Also
ich weiß,
warum sie dich nominiert haben, aber warum, also kennst du das, man ist nominiert und dann denkt man so, hä, warum bin ich denn nominiert? Ich weiß gar nicht, was ich getan habe.
Ja, nee, ja, genauso ging es mir auch. Ich habe diese Mail bekommen und wurde gefragt, ob ich die Nominierung annehme und ich war mir auch so, wer hat mich nominiert und warum bin ich nominiert? Und natürlich sagt man da nicht nein, ne? Aber klar, es gibt Frauen, die haben sehr viel mehr Einfluss, als ich es habe. Und die sollten da wahrscheinlich viel eher stehen. Aber so darf man, glaube ich, dann auch nicht denken.
Aber du weißt, wenn du das gewinnst, also man kann, glaube ich, abstimmen, oder?
Ja, genau.
So? Kann man noch abstimmen?
Ich glaube, bis Ende der Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann noch hier relevant ist.
Naja, egal. Jedenfalls hast du ja auch deine Community aufgerufen, abzustimmen. Und was machst du, wenn du gewinnst? Also was hast du dann schon einen Plan? Also ich denke dann so, wenn ich wüsste, ich bin nominiert, ich werde vielleicht gewinnen, dann hätte ich vielleicht schon eine Vision, was ich dann anstelle.
Nee, habe ich noch nicht tatsächlich. Gerade sind wir so im Festivalstress, dass ich mir da tatsächlich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe.
Ja, stimmt, da ist ja was. Ja. dann wollte ich dich nämlich fragen, du sagst, du bist im Stress und es ist wirklich nicht mehr lang und ich weiß, du bist ja Mutter, so wie ich auch. Und jetzt reden wir mal von Mutter zu Mutter, es wird besser, kann ich dir sagen. Mein Sohn ist wirklich 16 Jahre und macht alles allein. Es wird besser, aber es ist natürlich anstrengend. Ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern. Ich bin auch alleinerziehend gewesen und es war halt niemand da, der auf ihn aufgepasst hat. Und dann war ich manchmal so, ich kann dir sagen, als ich das Magazin gegründet habe, bin ich nachts am Fischmarkt an eine Bar gefahren, weil ich den Grafiker gesucht habe. Und ich habe immer auf die Uhr geguckt und dachte, oh Gott, mein Sohn ist allein zu Hause. Spätestens in einer halben Stunde will ich wieder zurück sein. So, dieser Stress dann. Und dann bin ich nachts in die Bar, hab diesen Grafiker gefunden, bin dann schnell wieder zurück und dachte, ach, Kind schläft, Gott sei Dank, hat nichts gemerkt. So, dieser Stress, den kennt man ja als Mutter. Ja. Wie gehst du damit um? Hast du einen super Tipp? Weil ich denke dann immer, wer so viel Verantwortung dann halt auch hat und im Beruf steht oder so. Ich habe mich manchmal nicht runtergekriegt, weil ich dann einfach nur noch gedacht habe, Hilfe!
Also ich glaube, den ultimativen Tipp gibt's nicht. Ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass Vereinbarkeit nicht möglich ist, also 100%ige Vereinbarkeit. Man kann nicht 100% im Job geben und 100% in der Familie. Und ich habe das Glück, dass wir alles 50-50 aufteilen, mein Mann und ich. Und wir da einen sehr guten Weg gefunden haben, genau, unsere Arbeitszeit aufzuteilen und auch, wer übernimmt wann den Kleinen. Und das funktioniert bisher sehr, sehr gut. Natürlich gibt's Phasen wie jetzt gerade, wo der Kleine krank ist und wir wohnen zum Glück nur 5 Minuten vom Büro. Mein Mann ist auch bei OMR und können dann immer schnell hin und her fahren und haben dann mal, ich arbeite 3 Stunden, er macht 4 Stunden, ich arbeite wieder 3 Stunden. Dann sind das halt so Tage. Aber wenn der Kleine nicht krank ist, dann haben wir unser System und das funktioniert ganz gut, ja.
Ich finde es halt manchmal, ich fand es halt manchmal wirklich schwer, wenn man dann merkte, oh Gott, die Kita ist gleich zu und ich sitze hier noch am Schreibtisch. Das wird richtig knapp und leider war mein Sohn dann auch immer derjenige, der als letzter mit abgeholt wurde und immer kurz vor Ende.
Ja.
Und das hat, also ehrlicherweise hat das was mit mir gemacht, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass ich immer die bin, die am längsten hier arbeitet und mein Sohn dann als letzter abgeholt wird. Ich meine, er fand es da toll, aber das Gefühl immer zu haben, ich bin immer der Letzte hier und ich werde immer nicht pünktlich abgeholt, das hat was gemacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie man das nochmal zusammenkriegt. Das ist schwierig, ne?
Ja, ich glaube, es sind aber auch sehr viele Ansprüche von außen und sehr viel, was einem von außen so suggeriert wird, wie es zu sein hat. Und davon muss man sich so ein bisschen frei machen, weil sonst wird man selbst auch nicht mehr glücklich.
Ja, ich glaube, das ist es, ne? Ja. Gibt es einen OMR-Kindergarten irgendwie?
Nee, tatsächlich nicht. Aber wir hatten uns das Thema schon mal angeguckt, aber da muss man so viele Auflagen erfüllen. Das ist ganz schön komplex, aber tatsächlich haben wir hier auch direkt um die Ecke unsere Kita. Das ist auch sehr entspannt.
Ich kann dir sagen, ich war mal bei Axel Springer, als er noch kleiner war und da war auch eine Kita im Haus. Und das war die Axel Springer Kita.
Ja.
Mein Gott, die war so schön, da wollte er dann immer hin. Aber wir hatten auch eine andere Kita und deswegen war es dann, haben wir ihn dann doch wieder in die andere geschickt.
Ja.
Kein Upgrade. Naja, du weißt, meine Podcasts gingen gar nicht so lang und wir sind schon so gut wie am Ende. Aber ich möchte dich noch eine Sache fragen, weil ich das eigentlich immer jeden frage, was er so in Hamburg macht. Und da gibt es manchmal tolle Geheimtipps. Ich weiß, wo Philipp immer essen geht. Das hätte ich nie erwartet. Da
ja, das weiß ich auch. Schudo, ja. Hat er gesagt.
Ja. Und es ist so lustig, weil man dann immer so denkt, so ja, man denkt, man weiß alles über die Person oder man hat alles recherchiert oder ja, und dann hauen die einen Tipp raus und man denkt so, ach, ist ja interessant. Und jetzt hast du wahrscheinlich auch einen, aber du wirst wahrscheinlich dadurch, dass du auch viel arbeitest, viel eingebunden bist, vielleicht ein Tipp für die Familie haben?
Boah, für die Familie tatsächlich gar nicht mal so. wir gehen super gerne Kaffee trinken, da kommt der Kleine auch mit, egal wie familienfreundlich das Café ist. Und da war mein Liebling ganz, ganz lange Balz und Balz, die gibt's ja leider nicht mehr. Und seitdem gehen wir super gerne ins Kropka im Eppendorfer Weg oder ins Endre oder in Was wir wirklich lieben. Das heißt, wir sind so in dieser Eimsbüttel-Bubble natürlich. Und mein absoluter Lieblingsladen ist Momo Ramen.
Ja, den kenne ich sogar sehr gut. Also ja. Nicht nur den Laden, sondern auch den Menschen dahinter. Ja. Aber da gehe ich auch super gerne hin. Also kann ich nur auch empfehlen.
Sehr gut.
Ja, toll. Dann treffen wir uns dann demnächst da.
Ja.
Und vielen Dank. Dann wünsche ich alles Gute für die OMR. Wer noch Tickets haben will, es gibt noch welche,
ja,
richtig?
Ja.
Und man sollte sich das Programm auf jeden Fall angucken.
Jeden Fall. Auf jeden
Wer
Fall.
Ist dieses Jahr Highlight? Also ich meine, letztes Jahr war ja ein super Highlight.
Ja, Kim Kardashian, wir haben super viele Highlights. Wir haben Amy Webb, die KI-Expertin. Dann haben wir Angela Ahrens, die hat Burberry praktisch einmal umstrukturiert, das Konzept für die Apple Stores gemacht. Wir haben Ryan Reynolds, der ja Schauspieler ist und auch
Agenturkunde. Und viele weibliche Fans hat.
Ja. Dann natürlich die tollen 50-50-SpeakerInnen, die ich eben schon erwähnt habe. Scott Galloway, der wieder zum Marketing Predictions 2025 machen wird. Also ist für jeden was dabei.
Ich freue mich. Vielen Dank.
Danke dir.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.